Ich begrüße jetzt am Telefon den Sozialwissenschaftler und Biologen Heinz-Jürgen Voss, der seit Mai 2014 die Forschungsprofessur Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg innehat. Schönen guten Tag, Herr Voss.
Ja, einen schönen guten Tag.
Bevor wir vielleicht genau in die Materie einsteigen, nochmal die Frage, wie ist denn gerade der neueste Stand der Sexualwissenschaften und auch der Genderforschung bezüglich der Zahl von Geschlechter oder bezüglich der Geschlechterkonstruktion?
Ja, insgesamt haben wir ja seit einigen Jahren oder schon viel mehr Jahrzehnten einen Trend in der nicht nur in der Sexualwissenschaft, sondern auch im gesellschaftlichen Umgang mit Menschen, dass eher Individualität und eigene Identität, also dass Menschen über sich selbst bestimmen können, dass das stärker anerkannt wird. Insofern gab es im letzten Jahr, glaube ich, auch zum Beispiel bei Facebook solche Entwicklungen, dass auf einmal 40 Geschlechter möglich waren anzukreuzen und ähnliches. Und das kommt nicht von ungefähr und selbstverständlich wird das auch in der Sexualwissenschaft reflektiert, wie einerseits der soziale, gesellschaftliche Umgang ist. Gleichzeitig kann man aber auch auf biologisch-medizinisches Geschlecht schauen und da stellt sich auch heraus, dass die Grundannahmen, die wir bisher hatten, wesentlich zu einfach waren, also immer die Ergebnisse auf nur zwei Geschlechter, männlich oder weiblich, zugespitzt werden sollten und das lässt sich so nicht tatsächlich nicht zeigen, wenn man sich die reale Verschiedenheit von Menschen ansieht.
Die sozialen Medien scheinen ja da schon relativ gut drauf zu reagieren, aber inwiefern finden denn die Ansichten, die Sie jetzt kurz dargelegt haben, denn auch in Schule und Bildung und so weiter auch Berücksichtigung?
Also das nimmt nach und nach zu. Also es gibt ja jetzt einige Debatten um Bildungspläne, dass gerade solche Lehrinhalte zu geschlechtlicher, sexueller Vielfalt auch aufgenommen werden sollten. Und es ist relativ logisch, dass diese Debatten sehr spät erst anfangen. Also wir müssen uns vorstellen, noch bis 1994 gab es in der Bundesrepublik Deutschland den Paragraf 175, der dann in Angleichung an DDR-Recht 1994 abgeschafft wurde. Und das bedeutet aber auch, dass es bis dahin durchaus noch legitim war, von Homosexualität immer im Sinne, jetzt in Anführungszeichen, von einer Abweichung, von einer Störung, von etwas Pathologischem zu sprechen. Und wenn so gesprochen wird, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, in der Schule auch anders darüber zu sprechen. Also gerade ein anerkennendes Sprechen und Ähnliches über Homosexualität schon allein musste bis 1994 gar nicht stattfinden. 1994 haben wir in der Gesellschaft eine andere Entscheidung getroffen, die erstmal bedeutet, dass auch lesbische Frauen, schwule Männer in der Gesellschaft mehr anerkannt werden sollten, dass Homosexualität gerade nicht mehr als Krankheit gesehen werden sollte, sondern eher als ein Lebensstil. Und das bedeutet, dass das selbstverständlich auch mehr und mehr in Bildungsmaterialien Eingang finden muss. Also so ein gesellschaftlicher Wandel, dass etwas nicht mehr kriminalisiert, nicht mehr pathologisiert wird in diesem Maße, wie es bis dahin der Fall war, muss sich selbstverständlich auch in Bildungsmaterialien widerspiegeln. Und den Prozess sehen wir jetzt langsam erst. Also es gibt einige Materialien, die seitdem auf den Weg gekommen sind, aber mittlerweile kommt das eben in einer größeren Breite an und sind selbstverständlich auch nicht alle in Gesellschaft davon angetan. Allerdings würde ich sagen, dass gerade die Kreise, die sich sehr vehement dagegen wenden, eher in einer kleineren Minderzahl sind und aus sexualwissenschaftlicher und sexualpädagogischer Richtung muss es eben gerade darum gehen, zu erläutern, worum geht es, warum wandelt sich denn eigentlich Gesellschaft, warum sollen junge Leute eigentlich so leben können, wie sie es selber wollen und warum ist es möglicherweise nicht mehr notwendig, dann Menschen in ein ganz klares Korsett weiblich oder männlich zu zwängen, sondern lass sie doch einfach selbst entscheiden.
Gerade an dem Beispiel Baden-Württemberg, wo es ja auch eine Lehrplanänderung gab im vergangenen Jahr, beziehungsweise Pläne dazu, gab es ja auch ziemlich heftige Proteste. Wer waren denn die Leute, die da eigentlich auf die Straße gegangen sind und da protestiert haben gegen ja, sexuelle Vielfalt und den Eingang in Lehrpläne?
Also es ist erstmal eine kleinere Gruppe von Leuten. Es gibt einige relativ gute Veröffentlichungen gerade zu dem Themenfeld. Also die Zeitschrift Lotta, antifaschistische Zeitung aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen, hat sich genauer den Akteurinnen und Akteuren hinter solchen Protesten zugewendet unter dem Titel Antifeminismus als Scharnier zwischen extremer Rechte und so weiter. Und es gibt noch den schönen Band Deutschland treibt sich ab, also wo es auch gerade um die Verstrickung von unterschiedlichen diesen interessengeleiteten Gruppen geht. Es handelt sich bei den Leuten gerade nicht etwa um Eltern, die beispielsweise Sorgen um ihre Kinder hätten, also beispielsweise die einfach interessiert an Sexualpädagogik wären, aber zum Beispiel eine traditionellere Sichtweise vertreten oder einfach konkrete Fragen haben, sondern es handelt sich hier häufig gerade um Personen aus einem sehr konkret antifeministischen und maskulinistischen Spektrum, aber es handelt sich auch um Personen, die sozusagen eher einem, wenn wir so wollen, zum Beispiel einem christlichen Fundamentalismus zuzurechnen sind, beziehungsweise auch gerade aus einem rechtspopulistischen, rechtskonservativen und rechtsextremen Spektrum. Also wenn Sie gerade die Zeitungsbeiträge verfolgt haben, dann waren gerade Beiträge zum Beispiel in der Jungen Freiheit, in einem Blatt der extremen Rechten sozusagen zu finden. Es waren aber auch andere, also gerade also Leute, die beispielsweise dann in der Jungen Freiheit schreiben konnten, die konnten dann auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wiederum dann auch schreiben. Also da zeigt sich auch eine interessante Linie, die man auch personell durchaus sehr genau durchgehen kann. Und andererseits gibt es bei der AfD, bei der NPD gab es ähnliche Sachen, die ähnliche Meinungsäußerungen, die sich gerade gegen sexuelle Vielfalt, geschlechtliche Vielfalt, die Behandlung im Schulunterricht gewendet haben. Und dabei wurde so ein Bild erzeugt, als ob einerseits eine Jugend in Anführungszeichen früh sexualisiert werden würde, was selbstverständlich überhaupt nicht der Fall ist, weil selbstverständlich werden Kinder und Jugendliche in einer Gesellschaft groß. Sie sind einerseits mit Geschlechtlichkeit konfrontiert, nämlich mit der eigenen und der in ihrem Umfeld. Sie müssen schon von klein auf auch einen Umgang mit ihrem Körper entwickeln und sie müssen ihn auch benennen können. Also sie müssen zum Beispiel auch benennen können, wenn ihnen etwas passiert, was ihnen nicht gefällt. Also jetzt Stichwort zum Beispiel sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe. Das bedeutet, dafür müssen Kinder und Jugendliche erstmal eine Sprache haben. Sie müssen sich artikulieren können. Das bedeutet aber auch, sie müssen einige Grundprinzipien kennen. Und das ist seit Jahrzehnten eigentlich Grundstand einer pädagogischen Aufklärung auch. Und so wird Aufklärung auch betrieben. Und selbstverständlich, wenn es in Gesellschaft darum geht, dass eher eine individuelle Ausprägung von Geschlechtlichkeit und von Sexualität stärkere Anerkennung findet und wir in der Gesellschaft mittlerweile nicht mehr der Meinung sind, dass es besser wäre, wenn beispielsweise schwule Jugendliche sich suizidieren oder beispielsweise dann in Umerziehungscamps geschickt werden, sondern dass Eltern mittlerweile lernen, mit ihnen umzugehen, dann muss selbstverständlich auch dieses Umgehen, also dieses Akzeptanz, Toleranz fördern, dann auch in schulischen Lehrplänen dann auftauchen.
Im Zuge der Recherche zu diesem Themenfeld von ja auch Anfeindungen gegenüber Geschlechterforscherinnen bin ich auch im Tagesspiegel auf das Zitat gestoßen, dass die Geschichte der Geschlechterforschung eine der Rechtfertigungen sei. Inwiefern teilen Sie denn diese Ansicht?
Also man kann durchaus ja ein bisschen weitergehen. Geschlechterforschung ist ja nicht so neu und es gibt leider sehr wenige Lehrstühle für Geschlechterforschung, für Gender Studies. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland noch keine Gay and Lesbian Studies, keine Queer Studies. Also wir sind hinter dem internationalen Stand der wissenschaftlichen Forschung weit zurück. Konkret kann man aber sagen, Feminismus bedeutete immer eigentlich eine Durchsetzung gegen patriarchale Verhältnisse und gegen erstmal vorgefasste Normen, die sozusagen gerade Frauen und Mädchen erstmal Möglichkeiten in der Gesellschaft genommen haben. Und insofern, wenn Sie gucken, zum Beispiel Veröffentlichung von Christine de Pizan Anfang des 15. Jahrhunderts oder von Gournay um 1600, das sind häufig Schriften, die gerade erstmal die gleichen Möglichkeiten für Mädchen und für Frauen einfordern, wie sie auch Jungen und Männer erstmal haben. Und die Geschlechterforschung beerbt ein Stück weit dieses aktivistische Streiten. Also sie ist eine gewisse wissenschaftliche Ausformung von einer Debatte um Geschlecht in Gesellschaft und gerade um die Zurücksetzung von Frauen in der Gesellschaft. Und wenn wir darauf gucken, dass beispielsweise selbst noch in den Wissenschaften, also bei den Professuren, quasi Der Anteil von Frauen auf beispielsweise Professuren extrem gering ist in der Bundesrepublik Deutschland. Also selbst nach den Anstrengungen der letzten Jahre der Frauenanteil insgesamt bei den Professuren noch deutlich unter 20% geblieben ist, bei den höchst dotierten Professuren ohnehin, dann sehen wir auch, dass tatsächlich ganz viel zu tun ist und dass viel, ganz viel von dem Geschlechterverhältnis tatsächlich zu reflektieren und auch etwas dagegen zu tun ist. Also tatsächlich auf eine Gleichstellung, auf eine Angleichung der Möglichkeiten von Frauen und Männern dann stärker geschaut werden muss. Denn heute wird ja niemand mehr allen Ernstes der Meinung sein, dass Frauen nicht in der Lage seien, vernünftig zu denken und genauso in Wissenschaften tätig zu sein. Also muss es andere Gründe dafür geben, dass Frauen offensichtlich nicht auf Professuren kommen.
Jetzt haben Sie ja eben auch schon sehr deutlich gesagt, dass die Geschlechterforschung auch immer ja halt eben mit patriarchalen Systemen zu tun hat. Und auch in der Vergangenheit war es ja auch so, dass Feministinnen sowohl aus den wissenschaftlichen Diskursen heraus angegriffen wurden, als auch natürlich, in Medien oder so. Wie haben sich denn diese Angriffe von vielleicht von vor 20, 30 Jahren mit den heutigen Angriffen oder inwiefern unterscheiden sich diese Angriffe von den heutigen Angriffen, die sich Geschlechterforscherinnen ausgesetzt fühlen müssen?
Also vielleicht noch ein kleiner Nachsatz zu der Frage zuvor. Es zeigt sich eigentlich genauso, also so wie Geschlechterforschung selbstverständlich mit einem patriarchalen Modell umgehen muss, so gehen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem patriarchalen Modell um, nämlich entweder sie bewegen sich da drin unreflektiert und hinterfragen es nicht, dann machen sie ihre Wissenschaft auf dieser Basis, oder sie reflektieren es und machen ihre Wissenschaft auf dieser Basis. Also insofern sozusagen die Auseinandersetzung mit Geschlechterhierarchie und mit Geschlechter, mit der Situation der Geschlechter in der Gesellschaft nur der Geschlechterforschung zuzuschreiben, das würde auch nicht funktionieren. Das versuchen ja einige Leute, die sehr konservative und sehr traditionelle Geschlechtervorstellungen vertreten, die am liebsten sogar Frauen noch immer an den Herd schicken wollen. Also die stellen sich ja immer so dar, sie würden ja letztendlich gar nichts mit Geschlecht zu tun haben, obwohl sie sich in einer extremen Weise gerade in einem solchen Geschlechtersystem bewegen. Zu Ihrer konkreten Frage jetzt. Es gibt durchaus Unterschiede, die man beschreiben kann, die allerdings mehr mit dem aktuellen medialen System zu tun haben. Also wenn man zum Beispiel die Angriffe sich anguckt, die zum Beispiel noch in den 1990er Jahren vorkommen konnten, beispielsweise Anfang der 1990er Jahre, es gab ja immer wieder durchaus aufflackernde Debatten, gerade um Fragen Geschlecht, gerade um Fragen Sexualität in Gesellschaft, das sind heiß diskutierte Themen, aber wenn dann sozusagen ein Shitstorm, also massive Angriffe auf Personen oder auf Einrichtungen gefahren wurden, dann hatte das bestenfalls zur Folge, dass über Nacht das Faxgerät so lange heiß lief, bis letztendlich dann kein Papier, keine Faxrolle mehr im Gerät letztlich lag. Das war sozusagen da die Form der Auseinandersetzung. Dann konnte man das lesen, wenn man es wollte, haben auch viele getan. Man konnte aber auch das Papier einfach in den Mülleimer werfen. Mit der anderen medialen Entwicklung, also mit neuen Medien, gibt es andere Formen von Diskussionen, die stattfinden. Also das, was längere Zeit einfach an Stammtischen und manchmal auch recht unreflektiert geäußert werden konnte, aber was zum Beispiel Personen dann nicht nach außen geäußert hätten, das wird jetzt in einer Intensität nach außen getragen, also dass man quasi so tut, als sei die Kommentarspalte online bei Zeitungen und Zeitschriften einfach ein Stammtisch oder seien es die eigenen zwei Freundinnen und Freunde, mit denen man unreflektiert alles Mögliche besprechen könnte. Und es wird gerade häufiger offensichtlich nicht wahrgenommen, wie und dass es sich dabei auch um öffentliche Medien handelt. Also insofern eine Verschiebung der Intensität dabei. Gleichzeitig, also das ist, glaube ich, also dass medial so viel diskutiert werden kann, wo auch gar nicht die Wahrheit einer Aussage oder inwieweit trifft sie dann tatsächlich zu, dann geprüft werden kann. Und damit können ganz viele Menschen schlicht zerstört werden, also weil über sie viel behauptet wird, was letztendlich gar nicht zutrifft. Also wir müssen tatsächlich lernen, wie kann qualitativ hochwertig mit neuen Medien auch umgegangen werden? Wie kann man auch in einer, auch in pädagogischen Unterricht letztlich lernen, dass sozusagen Kommentarspalten nun nicht unbedingt die Wahrheit letztendlich darstellen, also dass man durchaus die Personen dann jeweils noch selber fragen muss. Eine zweite, andere Intensität kommt noch damit hinzu, dass wir, da wir seit die, gerade den Arbeiten der extrem Rechten zuzuordnenden, aber leider noch immer SPD-Mitglied seienden Thilo Sarrazin, also seit dessen Publikation haben wir einen solch massiven Abfall in einer Diskussionskultur erlebt, also dass tatsächlich mit einer Hetze über Menschen hergezogen werden kann, dass gerade Migrantinnen und Migranten massiv angegriffen werden, dass Menschen anderer geschlechtlicher Identität, sexuelle Orientierung massiv angegriffen und angefeindet werden. Das ist sozusagen etwas, was wir auch einem erstarkenden rechtspopulistischen und durchaus auch rechtsextremen Diskurs in Deutschland und in Europa sozusagen dann auch mit zu verdanken haben. Also insofern müssen wir tatsächlich, also wenn wir grundlegend Vielfalt anerkennen wollen, wenn wir Toleranz, Akzeptanz tatsächlich umsetzen wollen, wenn wir etwas gegen rechtsradikalen Hass beispielsweise in Kleinstädten Sachsen-Anhalts und Thürings machen wollen, dann müssen wir dafür werben, dass tatsächlich Vielfalt wertgeschätzt wird, dass man sich darüber freut, wenn Familien einziehen, die sozusagen möglicherweise ganz andere Erfahrungen haben und dass man das so gerade als Bereicherung wahrnimmt, nämlich man kann ganz andere Erfahrungen machen. Man kann nämlich die einfach fragen, man kann sozusagen auch ein Stück weit möglicherweise an diesen Erfahrungen und Eindrücken dann Anteil haben und das als produktiv zu erleben, auch in einer weißen mehrheitsdeutschen Bevölkerung, das wäre sozusagen das, woran unbedingt gearbeitet werden muss.
Um auf jetzt einen konkreten Fall zu kommen, Sie waren ja auch Betroffener von Internethetze als Akif Pirinci, auch gegen Sie, aber auch gegen eine Kasseler Forscherin Elisabeth Tuida, wirklich gehetzt hat. Was sind denn da aber ganz konkrete Umgangsweisen, wie man in der konkreten Situation jetzt damit am besten umgehen kann? Ich meine, Sie sind strafrechtlich auch vorgegangen, aber wie kann man auf sowas überhaupt reagieren?
Um auf Ihre Frage konkret zu antworten, ist vielleicht voranzustellen, wer eigentlich Akif Pirinci ist. Also häufig werden gerade bei Leuten, die durchaus rassistisch denken, erstmal bei dem Namen werden bestimmte Assoziationen geweckt. Die treffen an der Stelle nicht zu, sondern es geht einfach um eine Person, die wie Thilo Sarrazin in einem Fahrwasser, das rechtspopulistisch ist und das extrem rechts ist, letztendlich segeln. Wenn man sich gegen solche Angriffe letztlich wehren möchte, dann würde ich anregen und anraten, dass es erstmal als erstes darum geht, tatsächlich Solidarität herzustellen. Wir lernen in ganz vielen, also auch in unseren sexualpädagogischen Kursen, auch in unserem sexualwissenschaftlichen Studiengang, den wir hier in Merseburg haben, lehren wir, dass man, wenn man gemobbt wird, wenn man letztendlich angegriffen wird, dass man eigentlich immer Unterstützerinnen suchen sollte im näheren Umfeld, aber möglicherweise auch darüber hinaus. Möglicherweise ist es sinnvoll, eine Öffentlichkeit hinzuzuziehen und ähnliches. Aber das bedeutet erstmal selbst auch nach Unterstützung zu suchen, aber auch aus den Institutionen selbst diese Unterstützung und direkt anzubieten. Also dass konkrete Personen und Institutionen feststellen, ach, da passiert gerade was, wie kann ich denn den Personen eigentlich helfen? Also das wäre ein ganz wichtiger Punkt, damit tatsächlich erstmal eine gewisse Solidarität zustande kommt und einfach Menschen auch versichert werden, nee, das ist tatsächlich jetzt ein Angriff, der gegen dich gefahren wird und es ist wichtig, sich dagegen zur Wehr zu setzen, aber lass ihn nicht so nah an dich heran. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und punktuell kann es auch notwendig sein, also wenn es tatsächlich bis ins Extrem reicht, die Angriffe und Unwahrheiten verbreitet werden, dann kann es sinnvoll sein, auf zivilrechtlichen und auf strafrechtlichen Weg vorzugehen und entsprechend, also ich hatte eben zivilrechtliche und strafrechtliche Mittel genutzt und die sind beide durchgegangen. Also zivilrechtlich ist es Akif Pirinci untersagt, einiger Behauptungen über mich weiter zu verbreiten und strafrechtlich wurden diese ebenfalls als sehr beleidigend angesehen und entsprechend musste er ein Strafgeld dann entsprechend an die von dem Gericht zugewiesene Stelle dann zahlen.
wo man ja auch Parallelen sieht, beziehungsweise die Sie ja auch schon aufgemacht haben, ist halt eben auch, wenn es um homophobe Hetze geht, dann sind das ähnliche Muster, die greifen wie bei rassistischer Hetze, Hetze gegen Flüchtlinge etc. pp. Und ein Stichwort, was da ja auch immer fällt und was auch die Vorsitzende der Fachgesellschaft Gender gebracht hat, Susanne Völker, sie begründet eben gerade auch im Zusammenhang mit den sozialen Medien, dass damit, dass es sich auch hier um eine große soziale Verunsicherung handelt. Wie kann man denn jetzt diese ganzen Erkenntnisse der Vielfalt, der sexuellen Vielfalt und auch diese Theorien an Menschen ranbringen, ohne sie, ja, ich sag's mal auch in Anführungsstrichen, zu verunsichern?
Das ist sicherlich durchaus schwierig. Also eine gewisse Verunsicherung sehe ich aber auch nicht als problematisch an, sondern das bedeutet immer, ein Lernen in Gesellschaft bedeutet immer auch Erfahrungen zu machen, die erstmal möglicherweise nicht die eigenen sind, sondern sich eben genau die Berichte auch von anderen Personen anzuhören. Und diese Verunsicherung sollten wir eher als produktiv wahrnehmen und eben tatsächlich uns auch auf diese einlassen. Auch als Sexualpädagogik muss man durchaus zugestehen, dass es gerade darum geht, für eine wertschätzende Diskussionskultur, also wo man nicht übergriffig gegeneinander wird und ähnliches, sondern eher, also sozusagen sich verbal nicht angreift, sondern erstmal die Position zulässt, dann argumentiert und ähnliches. Das bedeutet selbstverständlich auch, dass man sich Fragen ganz ernsthaft und ganz selbstbewusst stellen muss. Wir aus Merseburg versuchen das eben gerade in einer solchen Weise zu machen, dass wir öffentlich als sehr produktiv wahrnehmen und versuchen dann eben tatsächlich, wenn Anfragen kommen, die auch jeweils zu bearbeiten, Interviewanfragen oder aber auch konkrete Nachfragen von interessierten Personen. Und andererseits, wenn wir aber zum Beispiel Elternsprechstunde haben, selbstverständlich stecken wir in unserem Fachgebiet sehr intensiv drin, dann gilt es auch ein bisschen darauf zu achten, dass man sozusagen auch gar nicht zu geschliffen rüberkommt, also dass man nicht so rüberkommt, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass man eher rüberkommt, so dass da durchaus, dass man etwas erklärt, aber dass man durchaus für Fragen offen ist. Also auch zu geschliffenes Sprechen kann eher dafür sorgen, dass Menschen eher abgeschreckt sind, eine eigene Frage zu stellen, aber die Frage ist ja damit nicht beantwortet. Und deshalb eben auch wertschätzende Diskussionskultur bedeutet, unterschiedliche Hintergründe ernst und wahrnehmen, auch mal Haspler mit einbauen, auch durchaus sehr bewusst, um durchaus deutlich zu machen, ja, das, wir sind hier da direkt im Gespräch, frag, was du fragen willst, ich versuche so zu antworten, wie ich antworten kann und vielleicht kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner.
Als letzte Frage vielleicht noch, wo sehen Sie denn unsere Gesellschaft in, ja, sage ich mal, 50 Jahren diesbezüglich? Wird es dann Normalität sein, dass man sich nicht mehr als männlich-weiblich bezeichnen muss? Wird es Normalität sein, dass sexuelle Vielfalt an Schulen gelehrt wird?
Also ich streite dafür, dass tatsächlich die individuellen Möglichkeiten von Menschen auch zunehmen. Also ich würde sagen, tatsächlich eine demokratische Entwicklung dieser Gesellschaft, gerade wie sie jetzt sich in den letzten Jahrzehnten abzeichnet, also gerade seit 1994, aber auch im Vorlauf abzeichnet, die zielt darauf tatsächlich, dass Menschen nicht mehr so diskriminiert und benachteiligt werden. Und damit wäre tatsächlich geschlechtlich und sexuell wäre das durchaus denkbar, was Sie beschreiben, also eine gewisse Offenheit, dass Menschen sich selbst definieren können, dass Geschlecht weniger Rollen spielt, dass wir möglicherweise auch mehr anerkannte Geschlechter haben. Gleichzeitig haben wir im Moment in Europa und in der Bundesrepublik Deutschland einen extremen Rechtsruck, also wenn Sie sich einige Wahlen angucken, dann sehen Sie, wie teilweise die Faschisten, also man muss an der Stelle tatsächlich von Faschisten sprechen, große Wähleranteile erhalten. Wir sehen, dass in Ungarn beispielsweise eine faschistische Regierung an der Macht ist. Wir sehen die Anteile extrem rechter Parteien beispielsweise in Frankreich und andernorts. Also insofern ist da tatsächlich ein größeres Problem. Wir sehen auch die Entwicklung letztendlich, wie sie sich mit der AfD, mit der NPD, aber auch mit solchen Sachen wie Pegida am extrem rechten Rand tatsächlich in der Bundesrepublik Deutschland zeigen. Also da ist tatsächlich sehr viel zu tun, um in der Gesellschaft ein demokratisches Miteinander weiter zu gewährleisten. Und deshalb ist es tatsächlich ganz wichtig im Moment, Sie haben gerade geschlechtliche, sexuelle Fragen angesprochen, es ist tatsächlich ganz wichtig, Akzeptanz, Toleranz sehr vielgestaltig auch zu denken, also gleichermaßen dann auch gegen Rassismus und gegen die Unterdrückung von Menschen, die möglicherweise dann einer anderen Schicht zugeschrieben werden, also auch gegen solche Unterdrückung vorzugehen. Also im Moment sehen wir ja die massiven Angriffe auf Geflüchtete. Also es ist entsetzlich, was eigentlich gerade abgeht, dass fast jeden Tag irgendwo eine Asylbewerberunterkunft irgendwie angezündet wird oder Ähnliches passiert. Also wir haben tatsächlich im Moment entsetzliche Verhältnisse. Und da ist es ganz wichtig, dass von politischer Seite genau das Signal kommt. Ja, einerseits, es handelt sich um eine Willkommenskultur, aber auch darüber hinaus, es sind nicht nur die Leute willkommen, die unbedingt dann irgendwie dann auch ökonomisch Nutzen bringen, die man gut dafür ausnutzen kann, sondern selbstverständlich ist die Bundesrepublik Deutschland offen für Menschen, die fliehen müssen aufgrund von Krieg und die möglicherweise auch nicht so ökonomisch leistungsfähig sind, sondern es geht tatsächlich um einen ethischen, um einen menschlichen Umgang von Menschen. Und es gilt endlich anzuerkennen, wie es tatsächlich in vielen, also das gilt es gerade in den ostdeutschen Bundesländern noch zu entwickeln und anzuerkennen. Ich habe meinen zweiten Wohnsitz in Hannover und da ist tatsächlich also der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ist bei Kindern und Jugendlichen bei etwa 40%. Und es ist eine tolerante und akzeptierende Aushandlung. Warum ist es dann in gerade provinziellen Städten, beispielsweise Sachsen-Anhalts oder auch Thürings, dann so, dass schon wenn eine Familie um die Ecke einzieht, das gleich als von der mehrheitsdeutschen Bevölkerung als Problem wahrgenommen wird, warum kann man nicht tatsächlich dann einfach mal Hilfe anbieten und da gerade Unterstützung leisten? Das machen selbstverständlich auch viele. Also es gibt ganz viel unterstützendes Verhalten, es gibt ganz viele Menschen, die offen sind. Aber das gilt nicht nur sozusagen, diese Offenheit zu zeigen, das ist erstmal ganz wichtig, aber es gilt auch, sich in den eigenen kleinen Orten dann auch gegen die aufzulehnen, die tatsächlich rechtsextreme Propaganda betreiben.
Das sagt Heinz-Jürgen Voss. Er ist Sozialwissenschaftler und Biologe und lehrt an der Hochschule Merseburg. Ich danke Ihnen, Herr Voss, für die sehr klaren Worte gerade zum Schluss und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank auch und Ihnen auch einen schönen Tag.